Heute besprechen wir, wie sich durch eine Blutuntersuchung Stoffwechseldysbalancen schon Jahre vor der konventionellen Diagnostik erkennen lassen, um frühzeitig gegenzusteuern und das Risiko einer Diabetes-Diagnose massiv zu senken. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt und dem Thema Labordiagnostik bei Stoffwechselerkrankungen bzw. Stoffwechselgesundheit. Das ist nämlich das Schöne, dass man in Bezug auf diese Stoffwechselgesundheit oder Erkrankung aus einem Labor richtig viel Mehrwert generieren kann. Und das ist leider nicht bei allen Bereichen so. Also wenn wir zum Beispiel unser Krebsrisiko evaluieren wollen, dann können wir auf die Familienanamnese gucken, wir können vielleicht ein paar gendiagnostische Tests anschauen. Aber das ist viel, viel schwieriger, da wirklich ein Fundament zu haben, auf dem man Risiko fundiert evaluieren kann. Und bei der Stoffwechselgesundheit ist es so, dass wir einfach total viel rausziehen können aus einem Labor. Und in der vorangehenden Folge, da haben wir ein wichtiges Fundament gelegt. Wir haben nämlich überlegt, okay, was sind Stoffwechselerkrankungen überhaupt? Was passiert da auf physiologischer, pathophysiologischer Ebene? Welche negativen Risikoerhöhungen sind damit korreliert und warum? Und ich lade dich und euch ein, dass ihr da reinhört, falls ihr es nicht eh schon getan habt. Außer du kennst dich eh total gut aus, bist vielleicht auch ärztlicher Kollege oder Kollegin. Aber sonst wäre das, glaube ich, eine gute Vorarbeit nochmal für diese Folge. Wir haben bei den Stoffwechselerkrankungen das Dilemma in der Medizin, das wir so oft haben, nämlich, dass wir einfach viel zu spät sind. Wenn jemand eine Diabetes-Diagnose bekommt, dann fällt die nicht vom Himmel. Dann ist es nicht so, dass der in den letzten 2 Wochen irgendwie diesen Diabetes entwickelt hat, sondern so, dass er jahrelang schon erhöhte Blutzuckerspiegel hatte und entsprechend sich auf molekularer Ebene auch diese Schädigungen schon eingestellt haben und zum Beispiel diese Risikoerhöhung für die Herz-Kreislauf-Erkrankung schon da ist. Das ist also nicht binär. Der Switch geht von 0 auf 1, sondern es ist ein schleichender, stetiger Prozess. Und deswegen, und weil wir es eben so gut abbilden können, das ist aus meiner Sicht ein No-Brainer, frühzeitig das anzugucken, um dann eben gegensteuern zu können. Das ist nichts, was man jetzt alle 3 Monate irgendwie hier bestimmen sollte. Aber ich denke auch ein Mensch in jüngeren Jahren, wenn er Interesse hat an Labordiagnostik, dann wäre das ein Bereich, wo man wirklich sinnvoll Labordiagnostik machen kann. Und andere Bereiche gibt es, die kann man sein lassen. Das wird teilweise von so, ja, Menschen aus dem komplementärmedizinischen Bereich oder auch Ärzten, die irgend so privilegierte Luxusmedizin anbieten, dann gemacht und alle haben gutes Gefühl oder irgendwelche, ich weiß, aus großen Konzernen, da gibt es dann so Führungskraftprogramme und dann wird da ganz viel Labordiagnostik gemacht und alle haben irgendwie gutes Gefühl und freuen sich, aber das ist an Punkten aus meiner Sicht ganz schön für die Katz und Veräppelung. Aber was diese Stoffwechselwerte angeht, eben nicht. Also das ist jetzt hilfreich, wenn man das anguckt. Und wenn wir ein Mini-Recap der vorangehenden Folge machen, dann kann man eben beobachten, dass wenn jemand ganz stoffwechselgesund ist, dann ist es so, ich bin jetzt stoffwechselgesund, ich esse was, dann geht mein Blutzucker auf von 90 als Baseline oder 80 oder sowas, geht er hoch, vielleicht auf 140, hat so nach 30, 45 Minuten den Peak und fällt dann wieder ab nach 60, spätestens nach 90 Minuten, sollte der wieder auf seiner Baseline sich befinden. Und es kommt natürlich darauf an, was ich gegessen habe und wie viel und wie so Begleitumstände sind, aber so kann man das ungefähr angucken. Und die Insulinkurve, also das Insulin, das den Zellen sagt, nehmt bitte die Glucose auf. Da ist die Kurve einigermaßen kongruent mit der Blutzuckerkurve. Das ist natürlich jetzt ein bisschen übersimplifiziert, aber wenn man das an die Tafel zeichnen würde, könnte man 2 Kurven, die ungefähr ähnlich ansteigen und wieder abfallen, da zeichnen mit einer leichten Verschiebung. Und wenn jetzt jemand noch meilenweit weg von der Diabetes-Diagnose ist, aber auf dem Kontinuum der Stoffwechselgesundheit ein bisschen in Richtung Ungesundheit abdriftet, dann hat der weiter die gleiche Glukosekurve. Also wir haben eine Baseline, wir haben Anstieg und wir haben Abfall, der irgendwie im Rahmen ist und passt. Aber wir sehen, dass wir erhöhte Insulinspiegel dafür benötigen. Also der Körper braucht mehr Insulin, um diese Blutzuckerkurve, diese Glukosekurve in dem physiologischen Bereich zu halten. Und wenn jemand dann noch weiter abdriftet in Richtung Stoffwechselungesundheit, dann haben wir irgendwann noch höhere Insulinwerte und dann aber weiter einen guten oder normalen Baseline beim Blutzucker, aber erhöhte postprandiale Blutzuckerwerte. Also wenn dann Nahrungsmittelenergie da ist und irgendwie verpackt werden muss, dann sind die Peaks höher. Die sind nicht mehr nur bei 140, 160, sondern vielleicht bei 200, 250, 300. Und der Abfall, also die Runterregulation, braucht auch länger. Und irgendwann habe ich dann auch erhöhte nüchtern Blutzuckerspiegel und noch höhere Peaks. Und das alles bildet sich dann irgendwann in dem Langzeitblutzuckerspiegel ab. Und da wären wir beim Ausgangspunkt der Leitlinienempfehlung oder der Frage, okay, wie wird denn in Deutschland jetzt der Diabetes diagnostiziert? Das erste wäre die Möglichkeit über den nüchtern Blutzucker. Und das hört ihr schon raus, das ist total für die Katz. Erstens, weil wenn der wirklich erhöht ist, schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und zweitens, der nüchtern Blutzucker so oder so durch so viele andere Faktoren mitmoduliert wird, dass man ihn einfach direkt sein lassen kann. Der sollte nicht bestimmt werden. Ein statischer, einzelner Blutglukosewert ist einfach für die Katz. Der macht nichts besser, der schafft nur Verwirrung. Und ich kann das sehr gut argumentieren, unter anderem aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe regelmäßig selber so kontinuierliche Glukosemessgeräte am Arm, arbeite da auch viel mit meinen Klienten mit. Und wenn ich nüchtern bin am Morgen, ich habe nichts gegessen und dann spaziere ich irgendwie und fahre die Kids vielleicht mit dem Rad in den Kindergarten, dann bleibt der da unten. Dann ist der irgendwie bei 80, 90, vielleicht auch mal ein bisschen drunter, vielleicht mal ein bisschen höher. Wenn ich aber schlecht geschlafen habe, dann ist die Baseline auf einmal ein bisschen höher. Ja, dann kann es sein, dass der schon an den 100 rumkratzt. Wenn ich Sport mache, geht der vielleicht auf 120, 140 hoch. Ich habe es einmal geschafft, den auf 176, oder also auf jeden Fall über 170 zu pushen. In nüchternem Zustand wohlgemerkt. Das wird mir ja kein Diabetologe glauben. Das ist aber total normal und physiologisch und ist total spannend, das zu beobachten. Wenn ich gestresst bin, also wenn ich die Kids in den Kindergarten fahre, mit dem Fahrrad, alles ist gut, aber dann nimmt mir vielleicht jemand die Vorfahrt, übersieht mich, ich habe so ganz kurz so einen richtigen Adrenalinschockmoment, dann werde ich sehen, dass die Glukosekurve hochgeht in den Minuten danach. Und das Gleiche ist natürlich beim Herrn Meier oder der Frau Müller der Fall, wenn der in die Praxis latscht und den nüchtern Blutzucker bestimmt bekommt. Vielleicht geht der Herr Meier in die Praxis, der freut sich schon, weil die Claudia, das ist so eine nette MFA, und die hat immer irgendwie einen freundlichen Spruch und die Marker und dann fühlt er sich irgendwie wohl und den Hausarzt, mit dem er dann spricht, den Marker auch und ist so total entspannt, geht dahin, alles gut. Und dann hat der vielleicht einen nüchternen Blutzucker von 90 oder von 80 und alle sind zufrieden. Und dann kann sein, dass der gleiche Herr Müller mit der gleichen Stoffwechselgesundheit, aber schon ein bisschen spät ist an dem Tag, weil es ist Montagmorgen und eigentlich hat er überhaupt keine Zeit, aber er hat jetzt da den Termin noch gekriegt und er hat jetzt den Podcast gehört und hat gesagt, okay, ich will mal Stoffwechselgesundheit bestimmen und dann rast er dahin und dann fuck, ist kein Parkplatz frei und dann muss er jetzt noch ums Eck und dann findet er da irgendwo einen und dann quetscht er sich rein, aber das ist eigentlich Halteverbot, dann rennt er in die Praxis, dann hockt er sich hin, dann nimmt die Claudia Blut ab und dann ist der Blutzucker auf einmal bei 130. Und dann sagt der Hausarzt, Blutzucker ist bei 130, da müssen wir mal aufpassen, kommen Sie mal in 3 Monaten wieder. Also ihr seht, das ist wirklich einfach Quatsch. Der Referenzbereich normal wäre zwischen 70 und 99, aber genauso wie ein zu hoher nüchtern Blutzucker von dann formal über 100 schlecht ist, ist halt ein zu niedriger nicht unbedingt schlecht. Also wenn dann jemand, ich habe dann manchmal Klienten, die haben dann BZ-Werte in der kontinuierlichen Messung irgendwie von 65 Mal und dann sagen die, oh Gott, was ist da passiert? Das ist natürlich überhaupt nicht schlimm, man muss sich halt überlegen, was da passiert. Also, ich habe genug gewettert über den nüchternen Blutzuckerwert, der hilft uns nicht so viel weiter. Dann gibt es den Langzeitblutzuckerwert. Das wäre die zweite Möglichkeit, wie man in Deutschland oder auch in vielen anderen Ländern einen Diabetes diagnostiziert. HbA1c, das ist das glykosylierte Hämoglobin. Also das Hämoglobin, dieser rote Blutfarbstoff in den Erythrozyten. Und die Erythrozyten, die werden wie vieles andere, was da in Kontakt mit der Glukose kommt, so glykosyliert. Das heißt, es geht ein bisschen kaputt, das wird dysfunktional. Und den Anteil, deswegen wird der HbA1c auch in Prozent angegeben. In der Regel gibt es auch andere Einheiten und Möglichkeiten, aber meistens wird in Prozent angegeben. Zeigt dann an, wie viel Prozent dieser Hämoglobinmoleküle so kaputt sind, dass sie glykosyliert sind und eben nicht mehr funktionieren. Und wenn jetzt jemand einen guten HbA1c hat, dann liegt er vielleicht bei 5,3 oder sowas, beziehungsweise der formale Referenzbereich ist unter 5,7. Ab 6,5% spricht man oder sagt man Diabetes. Da kriegt jemand also die Diabetes-Diagnose, den Stempel auf die Stirn gedrückt. So, Herr Meier, du hast jetzt ein Diabetes, wenn dein HbA1c über 6,5 liegt. Zwischen 5,7 und 6,4 spricht man vom Prädiabetes. Das heißt, es ist also ein Wert, der da diese dysfunktionalen Moleküle abbildet. Und es ist ganz einfach, wenn ich erhöhte Blutzuckerspiegel habe, dann habe ich mehr Glukose und dadurch mehr Möglichkeit, diese HB-Moleküle kaputt zu machen. Und wenn ich halt niedrigere Spiegel habe, dann ist weniger Glukose im Blut und es wird weniger kaputt gemacht und dann ist der Wert entsprechend niedriger. Und jetzt kann man sagen, unter Public Health Aspekten ist es schon eine passable Idee. Also wahrscheinlich als Screening und in der echten konventionellen Versorgung muss man ja irgendwie einen Mittelweg gehen. Da kann man jetzt nicht jedem so eine etepetete Stoffwechseldiagnostik aufhalsen, wie ich die jetzt hier mit euch durchdenke. Da passt es schon. Aber ich persönlich würde mich da niemals drauf verlassen. Zum einen, weil da ein riesengroßes Rauschen drin ist. Also so wie der nüchtern Blutzucker als statischer Einzelwert durch ganz viele andere Faktoren mitbedingt oder moduliert wird, ist es beim HbA1c leider auch so, dass es halt falsch hohe oder falsch niedrige Werte gibt. Und das kann bedingt sein durchs Alter, wenn jemand Leistungssport macht, wenn jemand höhenadaptiert ist, wenn jemand so Hämoglobinopathien hat, also zum Beispiel die Thalassämie ist was sehr Häufiges, haben irgendwie, ja, kommt auf die Ethnie an, ich glaube zwischen 5 und 25% irgendwie aller Leute. Und dann habe ich auf einmal einen Wert, der total verfälscht ist, ja, der statistisch und durchschnittlich und auf großer epidemiologischer Ebene über große Kohorten gedacht, irgendwie schon stimmt, aber halt für den einzelnen Menschen vielleicht nicht. Und die Ethnie, das ist eigentlich auch nochmal ein guter Stichpunkt bei Afroamerikanern, ist der im Mittel 0,4% höher. Das heißt, statt 5,4 habe ich auf einmal ein HbA1c von 5,8. Er wird aber drauf geguckt und gesagt, aha, du hast jetzt einen Prädiabetes. Das ist also für sich stehend unzureichend und es ist auch schwierig, mit diesem Wert eben sehr frühzeitig Dysbalancen zu erkennen. Weil ich habe also ganz, ganz viele Leute, die haben halt so ein HbA1c von 5,4. Was mache ich denn damit? Da bin ich ja genauso schlau, wie wenn ich den nicht hätte. Also ich kann jetzt sagen, okay, wahrscheinlich bist du jetzt nicht super stoffwechselungesund, aber kann ich damit abbilden, dass jemand diese frühen Hyperinsulinämien postprandial und sowas hat? Das kann ich da auf keinen Fall sehen. Das will ich aber sehen oder mich persönlich interessiert das. Und deswegen wäre da die dritte Möglichkeit, die in den Leitlinien empfohlen wird, nämlich der orale Glukosetoleranztest oder OGTT, eigentlich super. Also die Leitlinie oder so die Empfehlung ist, nüchtern Blutzucker, kann man sich sparen, HbA1c als Langzeitblutzucker, so im Großen schon okay, aber auf individueller Ebene wenig hilfreich aus meiner Sicht. Dritte Möglichkeit wäre dieser orale Glukosetoleranztest. Da muss man so eine ganz eklige Plörre runterschlucken. Da ist ganz viel Glukose drin und dann misst man, kommt ein bisschen drauf an, wie, aber irgendwann den Glukosewert. Und dann sieht man, aha, ich habe eine postprandiale Erhöhung oder nicht. Und wenn man den jetzt richtig gut macht, nämlich mit mehreren Messzeitpunkten, Minute 0, wenn ich diese Glukosemischung trinke, dann nach 30 Minuten, nach 60 Minuten, nach 90 Minuten und jeweils nicht nur den Blutzucker, die Blutglukose, sondern auch das Insulin, dann kann ich genau diese Kurve, die ich eingangs beschrieben habe, total gut abbilden und dann werde ich richtig schlau. Das Problem ist, in der Praxis macht kein Mensch den oralen Glukosetoleranztest. Die Gynäkologinnen und Gynäkologen, die machen den ab und zu, aber so in der Hausarztpraxis, ich habe das leider selten gesehen und das ist auch nachvollziehbar, weil es einfach total aufwendig ist. Ja? Das kann man in so einem normalen Praxisalltag überhaupt nicht leisten, da jemanden hinzusetzen und dem dann viermal Blut abnehmen und das im normalen Praxisalltag unterzukriegen und dann wahrscheinlich 2,83 Euro von der Kasse vergütet zu bekommen. Und selbst wenn man es privat zahlt, dann ist es immer noch unverhältnismäßig. Also kein Hausarzt hat da nachvollziehbarerweise Lust drauf, wenngleich es eigentlich, vor allen Dingen, wenn man so macht, wie ich es jetzt vorgeschlagen habe, ein richtig toller, aussagekräftiger Wert wäre. Und deswegen gibt es ein paar andere Werte, derer wir uns auch bedienen können und die dann so ein Gesamtbild ergeben. Also wenn jetzt jemand ein HbA1c von 5,4% hat, dann bin ich eigentlich genauso schlau wie vorher. Aber wenn ich mir jetzt ein paar andere Werte angucke, dann kann ich richtig viel lernen. Und aus meiner Sicht der dann wichtigste Wert wäre das Insulin, das Nüchtern-Insulin. Das gibt also Aufschluss darüber, wie die Insulinproduktion des Körpers in nüchternem Zustand ist. Und es hilft, eine Insulinresistenz, also eine Hyperinsulinämie, frühzeitig zu detektieren. Der Referenzbereich, der ist normalerweise bei den meisten Laboren zwischen 2,6 und 24,9 Mikrounits pro Milliliter. Dieser Referenzbereich ist für die Katz. Wenn jemand einen nüchternen Insulin von 20 hat, dann ist es zu hoch aus meiner Sicht. Ich finde erstrebenswert oder damit ich sagen kann, jemand ist wirklich tiptop stoffwechselgesund, möchte ich ein nüchtern Insulin unter 6. Und die 2,6 bis 24,9, die sind insofern auch Quatsch, weil halt da so eine gaussche Verteilungskurve angelegt wird, dann zwackt man oben unten wahrscheinlich 10% ab. Und das sind dann die Leute, die einen statistisch passablen HbA1c haben. Aber wenn ich ein nüchtern Insulin von 20 habe, dann ist dieser Mensch aus meiner Sicht schon auf dem Weg in die Stoffwechselungesundheit. Und jemand, der aber wegen mir ein nüchtern Insulin von 2 hat, und es war zum Beispiel bei meiner Frau, das darf ich jetzt hoffentlich so droppen, weil es ja was Anerkennenswertes oder was Schönes ist, worüber man sich freuen kann, war, glaube ich, bei 2. Und das war dann außerhalb des Referenzbereichs. Da würden manche Leute denken, oh Gott, das Insulin ist zu niedrig, Hilfe, Gott, was ist da los? Ist der Stoffwechsel irgendwie durcheinander? Nee, das ist ja super. Warum? Wenn man sich überlegt, wo kommt das Insulin her? Und da habe ich wenig Insulin. Der Organismus braucht wenig Insulin, um irgendwie die Glucose zu regulieren. Und im nüchternen Zustand ist er dann bei 2. Ist doch einfach super, kann man sich freuen. Muss man nicht anstreben, schafft auch vielleicht nicht jeder. Ist auch jetzt kein super Ziel, das jeder erfüllen muss. Aber so muss man halt die Referenzbereiche in dem Fall zum Beispiel auch angucken. Und das wäre ein Wert, den würde ich so relativ breitflächig empfehlen. Den kann man ja auch selber zahlen, kostet irgendwie 10, 20 Euro, ist jetzt keine super teure Investition. Und dann ist man schon richtig viel schlauer. Eine zweite Ecke, in die man gucken kann, das sind die Leberwerte. Da gibt es das GOT, die Glutamat-Oxalacetat-Transaminase. Das GPT ist auch so eine Transaminase und das Gamma-GT. Und es sind letztlich Enzyme, die in der Leber, das GOT oder AST ist, also GOT ist AST, GPT ist ALT und Gamma-GT ist GGT. Das sind die drei Leberwerte und die haben aber eben unterschiedliche Bezeichnungen in unterschiedlichen Laboren. Und das sind Leberenzyme, die, wenn die Leber kaputt geht, freigesetzt wird. Und wenn ich jetzt stoffwechselungesund bin, ja, und dann versucht der Körper, diese Nahrungsmittelenergie irgendwo zu puffern, dann packt er die auch in die Leber rein und dann verfettet die. Und dann ist die ein bisschen beleidigt. Und dann wird dieses Leberenzym frei, weil da geht halt ein bisschen Gewebe kaputt und dann fällt es im Blut an, da kann man es dann messen und dann habe ich irgendeinen Leberwert. Und jetzt ist es hier auch wieder so, dass die normalen Referenzbereiche meistens irgendwie zwischen 20 und 50 Units pro Liter liegen. Auch hier muss man die Referenzbereiche wieder anpassen, weil jemand, der ein Gamma-GT von 50 hat, manche Labore gehen auch bis 60 hoch, der ist stoffwechselungesund. Das kann ich jetzt nicht anhand eines einzelnen Leberwertes, würde ich mir das nicht rausnehmen, zu beurteilen, aber es ist halt ein Baustein, den ich in dem Gesamtkunstwerk Labordiagnostik in Bezug auf Stoffwechselgesundheit angucken muss. Und es gibt auch isolierte Gamma-GGT-Erhöhungen, das kann genetisch sein und so weiter und so fort. Also man muss es immer einbetten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unzureichend, wie ich das hier runterratte. Aber ich hoffe, mein Punkt wird klar. Niedrigere Leberwerte sind erstrebenswert. Und aus meiner Sicht sollte der Referenzbereich bei diesen drei Leberwerten bis 25 gehen. Wenn jemand darunter ist, kann ich sagen, check. Beim ALT ist es so, das wird wirklich spezifisch in der Leber synthetisiert. Das Gamma-GT ist das sensitivste oder der wahrscheinlich beste Marker für Leberfunktionen, der sehr sensibel auf Alkohol und auch andere toxische Substanzen reagiert. Also es kann sein, dass jemand stoffwechselgesund ist und aber vielleicht irgendeine toxische Belastung hat. Das muss man mit rein kalkulieren oder interpretieren in den Wert. Und das GOT oder AST, das ist ein Enzym, das nicht nur in der Leber, sondern auch zum Beispiel im Skelettmuskel vorkommt. Das heißt, es kann jetzt sein, dass ich einen super, super, super stoffwechselgesunden Menschen habe, der hat vielleicht ein Gamma-GT von 18 und ein GPT von 20 und aber ein GOT oder AST von 27 dann ist der, oder 30 oder 32. Dann ist der formal oberhalb meines persönlichen Referenzbereiches. Ich kann aber den Menschen anschauen, sehen, boah, das ist ein 110 Kilo schweres Muskelpaket, der ist durchtrainiert bis auf die letzte Faser, der ist weit weg von der Stoffwechseldysbalance. Das erhöhte, in Anführungszeichen, GOT kommt aus dem Skelettmuskel. So kann man Leberwerte ein bisschen angucken. Ein weiterer Wert wären die Triglyceride. Was wird da abgebildet? Triglyceride sind eine Art von Fett im Blut und geben Hinweis auf den Fettstoffwechsel und auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil wenn jemand hohe Triglyceride hat, dann braucht er viele Lipoproteine, die diese Triglyceride mit dem Cholesterin irgendwie durch die Gegend fahren. Das heißt, ich habe da einen Wert, den ich auch in Bezug auf Herz-Kreislauf-Risiko angucken kann, aber ich habe auch einen guten Stoffwechselorientierungswert. Und hohe Triglyceridwerte, die gehen häufig einher mit Übergewicht bzw. andersrum und eben Insulinresistenz und dieser Stoffwechselungesundheit. Und der formale Referenzbereich hier geht meistens bis 150, also alles darunter, sagt man, ist gut. Ich würde eher sagen, alles unter 100 Milligramm pro Deziliter wäre ein guter Triglyceridwert. Das ist in einem höheren Maße auch genetisch vorbestimmt. Und es gibt auch so isolierte Triglyceridopathien oder ich weiß nicht, wie man das dann nennt. Da haben die Leute also deutlich erhöhte Triglyceride, die sie mit Lebensstil auch nicht so gut runterkriegen. Die Herz-Kreislauf-Diagnostik beziehungsweise Cholesterin- und Lipoprotein-Diagnostik werde ich in einem anderen Podcast mal aufarbeiten. Jetzt in Bezug auf Stoffwechselgesundheit kann man aber sagen, wenn jemand Triglyceridwerte von 200 hat, dann kann man da was drehen und das geht über Ernährung und Bewegung und dann kann ich diesen Triglyceridwert runter regulieren in wenigen Monaten und dann mache ich da eben keine Laborkosmetik, sondern habe wieder Abbild eines verbesserten, gesünderen Stoffwechsels. Und als letztes würde ich auf die Harnsäure schauen. Das ist insofern ganz interessant, als dass wir in der konventionellen Medizin Harnsäure eigentlich nur in Bezug auf Gicht untersuchen. Also wenn jemand Gichtanfälle hat, dann hat der hohe Harnsäurespiegel und diese Harnsäure, die fällt dann aus, bildet so Kristalle und dann bleiben die halt zum Beispiel im Großzehengrundgelenk hängen und tun darmisch weh, ist richtig unangenehm. Und dann gibt man Allopurinol oder irgendwas, was eben den Harnsäurespiegel senkt und dann kriegt man keine Gichtanfälle mehr. Harnsäure ist aber insofern auch ein interessanter Parameter, als dass der nicht nur über Purine, die in so zellhaltigen tierischen Produkten in eiweißreicher Kost und sowas drin ist, sondern die Harnsäure geht auch hoch, wenn ich eine hohe Fructosezufuhr habe, also übermäßiger Konsum von Fructose, vor allen Dingen von so industrieller Fructose-Glucose-Sirup-Sachen, irgendwie halt Süßgetränke, kann oder erhöht die Harnsäure, weil die Fructose nur in der Leber metabolisiert werden kann und da in diese Langzeitspeicherform umgebaut werden kann. Das kann nur die Leber. Und dieser schnelle Abbau, der dann eben gefordert wird, wenn ich die Leber mit ganz viel Fructose bombardiere, weil ich gerade einen Liter Cola getrunken habe, oder wegen mir auch einfach ganz viel Obst, jeden Tag ganz viel Obst esse, also per se nichts gegen einzuwenden und es ist definitiv besser, den ganzen Apfel und die ganze Orange und die ganze Banane zu essen, als Cola zu trinken. Aber auch dann habe ich auf eine Art eine Überforderung dieses Systems, da sind wir evolutionär nicht drauf ausgerichtet. Und dann wird die Harnsäurebildung angekurbelt und deswegen haben eben Menschen mit hoher Fructoseaufnahme, die häufig aus diesem industriellen Fructose-Glucose-Sirup kommt, haben dann auch erhöhte Harnsäurewerte. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch ein guter Stoffwechselparameter, in Bezug auf eben erhöhte Fruchtzufuhr, aber vor allen Dingen, wenn jemand viel industriellen Zucker isst, wo man eben dieses Glucose-Fructose-Gemisch häufig hat. Und dann gäbe es noch weitere Werte, auf die man auch gucken könnte, alkalische Phosphatase, Cholesterinwerte, CRP, Cortisol und sowas. Könnte man alles machen, könnte man jetzt viel zu sagen, aber ich schaue da in Bezug auf Stoffwechselgesundheit nicht so drauf, sondern mich interessiert wirklich, was ich jetzt hier genannt habe, der nüchtern Blutzucker, der HbA1c, haben wir genug darüber gesprochen, was dann hilfreich ist, wenn man das eben einbettet mit dem nüchtern Insulinwert, den Leberwerten, den Triglyceriden und der Harnsäure. Und was man in der echten Welt auch noch machen und nutzen kann, das wäre so eine kontinuierliche Glukosemessung. Ich hatte schon erwähnt, dass ich das regelmäßig für mich nutze und auch mit vielen Klientinnen und Klienten. Und das ist wirklich tipptopp. Also vor 15 Jahren oder sowas hatten nur die Typ-1-Diabetiker das. Das war sehr teuer. Aber damals natürlich ein Geschenk, weil die sich nicht mehr immer in den Finger pieksen mussten, sondern in Echtzeit oder mit einer leichten Verzögerung ihre Glukosekurve gesehen haben und dann entsprechend das Insulin spritzen konnten. Und heute sind diese Sensoren so klein und auch günstig geworden und werden noch günstiger werden, dass man das auch beim Gesunden nutzen kann, wenn man weiß wie. Und dann halt eine total differenzierte Analyse dieser Glukosekurve machen kann. Also sich anschauen, wie ist der Durchschnitt, wie ist die Baseline, wie sind die Anstiege, wie ist der Abfall, wie sind die Zeiten. Also man kann eine differenzierte Glukosekurvenanalyse machen. Und das ist natürlich nur ein Abbild von Stoffwechselgesundheit, aber halt ein sehr relevanter Aspekt. Und das Zweite, was finde ich so toll ist an diesen CGMs oder kontinuierliche Glukosesensoren, ist, dass man Ernährung bzw. Lebensstil überhaupt viel, viel besser personalisieren kann. Das ist ein Punkt, auf dem ich oft rumreite, dass es aus meiner Sicht wenig Pauschalempfehlungen in Bezug auf Ernährung gibt, weil jeder hat andere Körperkompositionen, Ansprechen auf bestimmte Nahrungsmittel und in Bezug auf Glucose unterschiedliche Kohlenhydrate. Wir haben unterschiedliche Enzymaktivitäten, genetische Prädispositionen und so weiter und so fort. Das heißt, es kann sein, dass jemand auf Kartoffeln mit einem relativ starken Glukoseanstieg reagiert und der andere halt nicht. Der reagiert aber vielleicht auf Reis mit einem hohen Glukoseanstieg oder eben auch nicht. Und das kriegt man raus. Also man kann Ernährung personalisieren und man hat aber auch die Möglichkeit, so andere Lebensstilthemen, zum Beispiel Stress, Schlaf, Training, irgendwie rückzukoppeln und halt eine äußere quantifizierte Orientierung zu haben. Und wenn Leute sagen, ach, hör doch mal auf dein Körpergefühl, du weißt doch, ob du gestresst bist oder nicht, das stimmt schon. Ja, ich bin da ganz dabei, dass Tracking, und das ist eine Art des Trackings, auch ja, gewisse Herausforderungen mit sich bringt. Aber wenn man sich einmal im Jahr so ein Ding für 2 Wochen da in den Oberarm klatscht, das ist für mich bedingungslos super, dass wir einfach diese Möglichkeit haben. Also ich nutze das sehr, sehr gerne. Ich finde das wirklich sehr hilfreich. Und diese gesunde Haltung, die brauchen wir letztlich auch, wenn wir jetzt auf die Laborwerte gucken. Also es geht ja nicht darum, jetzt das Hirn auszuschalten und irgendwelche dann super ambitionierten Referenzbereiche zu nehmen und zu gucken, dass wir uns da irgendwie reinmanövrieren, sondern es braucht halt einen Gesamtkontext. Ja, wir müssen die Laborwerte angucken, in der Gesamtschau anschauen und dann aber auch abgleichen mit leistungsphysiologischen Tests, mit Körperkomposition, Bauchumfang, DEXA-Scan kann man machen, einer gescheiten Familienanamnese, wie ist das genetische Risiko für Stoffwechselerkrankungen, einem Leberultraschall, weiß nicht, was man alles machen kann und was man halt individuell abwägen darf und da einen Weg finden. Und ich weiß, dass viele meiner ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die werden mit den Augen rollen, tun sie nicht in der echten Welt, weil sie den Podcast bis hierher wahrscheinlich nicht ertragen haben. Und da kann ich eine schöne, kurze Anekdote erzählen. Meine Frau, die ist auch Ärztin, hat so eine Fortbildung gemacht zur Diabetologie. Und da stand also ein Diabetologe und der hat gesagt, bei Übergewicht und Diabetes versuchen Sie gar nicht, irgendeine Art von Lebensstilmodifikation den Patienten anzubieten, weil das bringt eh nichts. Da sind die Daten ganz eindeutig, das kann man direkt sein lassen. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wie dieser wahrscheinlich wohlmeinende und auch fachlich konventionell gut ausgebildete und kompetente Diabetologe aussah. Der hatte natürlich eine Riesenplauze und war irgendwie ganz schön runtergerockt. Also sah nicht aus wie der zufriedenste und fitteste, glücklichste, sinnerfüllteste Mensch. Und das ist natürlich auch eine Meinung und eine Haltung, die ich auch respektiere. Also man kann das schon machen und das wird jetzt auch immer weitergehen, denke ich. Also da wird es immer mehr diese Aufspreizung geben, dass es auf der einen Seite ein Interesse, ein Bedarf und dann auch ein Angebot zum Beispiel von mir gibt, wo man diese personalisierte, strategische, risikostratifizierte Präventivmedizin mit langen Zeithorizonten und irgendwie ja, Ermutigung anbietet für die Patientinnen und Patienten. Aber es wird halt auf der anderen Seite jetzt auch zum Beispiel Ozempic, wenn wir über Stoffwechselgesundheit sprechen, diese GLP-1-Analoga als Lifestyle-Medikament geben, die dann breit verschrieben werden, die in den USA jetzt schon Kindern verschrieben werden, die übergewichtig sind. Das kann man schon alles machen und ich habe da auch im Grundsatz nichts dagegen. Ich habe da schon was dagegen natürlich. Ich möchte sagen, ich akzeptiere, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, die sich widersprechen dürfen und wieder gesellschaftlich irgendwie mit ringen und einen Weg finden. Ich sage nur, dass aus meiner Warte heraus gedacht, das eben total Sinn ergibt, weil die Stoffwechselerkrankungen insofern so dankbar sind, als dass sie wirklich mit Lebensstil vollumfänglich therapierbar und auch vermeidbar sind und weil wir sie eben mit dem Labor so gut monitoren können. Und wie das geht mit dem Labor, das habe ich euch heute erzählt. Ich hoffe, es hat Sinn ergeben. Als Mini-Zusammenfassung möchte ich euch anbieten, dass Stoffwechselerkrankungen zwar mit Blutzucker, mit nüchtern Blutzucker und HbA1c unter Public Health Aspekten ganz passabel abgebildet werden können und das irgendwie ein guter Kompromiss ist. Aber wenn wir unter unserer individualmedizinischen Brille da drauf gucken, das einfach zu ungenau ist und vor allen Dingen zu spät. Und deswegen gucken wir neben dem HbA1c und dem nüchtern Blutzucker sehr gerne aus meiner Sicht das Insulin an, die Leberwerte mit GOT, GPT und Gamma-GT, die Triglyceride und die Harnsäure. Und wenn wir dann vielleicht sogar noch ein CGM uns ab und zu gönnen, dann sind wir richtig schlau und wissen, ob das, was wir da machen, Sinn ergibt, ob wir on track sind, ob wir stoffwechselgesund sind oder nicht und erfahren im Idealfall sogar noch ein bisschen mehr darüber, wie unser Organismus funktioniert, wie wir auf verschiedene Nahrungsmittel reagieren und was es irgendwie braucht, dass es uns gut geht. Und das wünsche ich euch sehr. Ich wünsche euch, dass es euch sehr gut geht. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!